Thema Geschäftsmodellentwicklung ist ja vom Wort her einfacher als gedacht, ne? Aber es ist halt saumäßig, ein saumäßiger Prozess, ne? Wenn man so will.
Liebe Startups, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns eingecheckt habt. Unser Team bereitet euch nun auf den perfekten Start vor. Bitte schnallt euch an, wir heben in Kürze von der Startbahn 27 ab.
Herzlich willkommen im Startbahn 27 Podcast. Hier sind die Fluglotsen. Norman Müller ist meine Wenigkeit und bei mir heute mit dabei Co-Host dieser Podcast-Show Nico Hildmann. Hallo Nico.
Hallo Norman und hallo zusammen. Ich freue mich auch.
Schön. Es geht, nachdem wir das letzte Mal über das Thema Pitch gesprochen haben, heute um das Thema Geschäftsmodell. Und das ist kein minder wichtiges Thema, im ganzen Gegenteil, sondern es geht genau darum, denn Investoren stellen gerne die Fragen, aber die Fragen sollten sich natürlich auch die Gründer und Gründerinnen stellen. Was bedeutet das? Und vielleicht gehen wir diesen Weg, dass ich dich frage, Nico, was bedeutet eigentlich ein Geschäftsmodell zu entwickeln und welche Tragfähigkeit hat das in meinem Unternehmen?
Also die Frage, was bedeutet es, ein Geschäftsmodell zu entwickeln? Viel Aufwand, Komplexität, ne? Weil, ja, also man kann es jedes Jahr, glaube ich, nachlesen. Hauptgrund, warum Startups scheitern, ist es, dass das Geschäftsmodell nicht passt, beziehungsweise dass man seine Ideen oder seine Lösung am Markt, am Kunde, an der Kundin vorbei entwickelt hat. Und ja, wenn das so einfach wäre, ein Geschäftsmodell zu finden, ne, und dann auch zu etablieren, dann würde das ja nicht passieren, ne? Dementsprechend, das ist so die Hauptaufgabe herauszufinden. Was ist denn die Aufgabe von dem Kunden und von der Kundin? Was möchten die erledigt haben? Und dann peu à peu, also wirklich Schritt für Schritt, ein langer Prozess, dieses Geschäftsmodell dann zu finden und zu entwickeln.
Weil Geschäftsmodell verbindet ja zum einen, also welche Lösung kann ich im Markt auf ein ganz konkretes Problem anbieten und wie sieht die Monetarisierung aus?
Genau, das ist der entscheidende Punkt, ne? Wie verdienst du Geld damit?
Ja.
Wie, also das ist so diese Frage, wie schaffst du dir eine Existenzgrundlage bestenfalls,
ja,
ne?
Ja.
Dass der Kunde oder die Kundin dann sagt, ich finde die Lösung so gut, ich bin bereit dafür Geld zu bezahlen. Und das ist dieser entscheidende Punkt, wo viele gar nicht hinkommen, ne? Ich glaube, 9 von 10 Startups immer noch statistisch scheitern.
Absolut.
Und der Hauptgrund ist eben wegen dem.
Ja. Ja. Weil man einfach auch, und das ist interessant, weil es mir genauso ging, man entwickelt sich einfach in ein Tool hinein, ja, und vergisst dann halt irgendwann die Frage zu stellen, was kostet das jetzt? Ja.
Genau.
So, und dann fängst du an und sagst, okay, wir haben ein bisschen Hardware, ein bisschen Software, könnte das am Ende als Größe rauskommen, aber das ist natürlich hochrelevant, weil die Monetarisierung natürlich auch darüber entscheidet, ob das Geschäftsmodell wirtschaftlich tragfähig ist oder ob man das ganze Thema wieder einstampfen kann, weil es einfach keiner bezahlen würde. Ja. Also auch das ist ja letztendlich eine Messgröße.
Aber ey, bis wir dahin kommen, das ist wirklich ein weiter Weg. Ne? Es gibt ja verschiedenste Inspirationsquellen. Also es gibt ja zig verschiedene Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zu finden, ne? Hilfsmittel und so weiter. Aber bis man zu einem wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodell überhaupt kommt, dass man sich überhaupt da über Gedanken machen muss, das sind so viele Dinge zu beachten, wo man davor halt, wo davor Startups das einfach unzureichend machen. Nämlich den Kunden oder die Kundin kennenlernen, was sie überhaupt wollen.
Gibt es so ein Lieblingsgeschäftsmodell von dir, wo du sagst,
Also in der Vergangenheit häufig, ne, in der Software-Szene ist halt das Thema Abo-Modell, ne? Subscription, monatlich wiederkehrender Umsatz, ne, oder halt Einnahmen. Wie man es eigentlich kennt, das ist so das State of the Art, würde ich sagen. Was mich immer fand ich cool, wie ich es damals zum allerersten Mal auch gehört habe, wo mir dann erstmal klar wurde, ach so läuft es, ist das Razorblade-Geschäftsmodell. Also die Thematik, ich weiß gar nicht, ob es von Gillette kommt, keine Ahnung, aber die Thematik, du kaufst dir ein Basisprodukt, sei es jetzt den Rasierer oder den Drucker oder die Kaffeemaschine, für relativ überschaubares Geld. Aber was kostet, ist die Druckerpatrone. sind die Kaffeepads oder der Kaffee oder eben die Rasierklingen. Mhm. Das ist dein Revenue immer, ne, der regelmäßige. Mhm. Und das finde ich einfach ein cooles Modell, irgendwie die Basis günstiger eigentlich anzubieten, wo man sagt, cool, aber dann diese Folgekosten, ne, die dann kommen auf Dauer, wenn ich es nutze. Genau, und das ist ja nur eins von ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Ne? Mhm.
Ist ja auch dieses Freemium-Modell, ne? Also wenn du so Applikationen hast, Software hast oder so, dass du dann sagst, hey, kannst hier Member werden in meiner App, kannst die Grundfunktionalität kostenfrei nutzen, ja. In der
Hoffnung, meist so, genau.
Genau, dass man dann sagt, hey, und jetzt brauche ich das Upgrade, weil es ist cool, ja. Jetzt
will ich's haben. Da hat man meistens irgendwie einen Dreiklang Freemium, dann irgendwie was, also einfach mal für euch vielleicht für die Psyche, eines, eine Erstellung oder Darbietung. Meistens werden drei Dinge angeboten, weil man sich einen Dreiklang auch gut merken kann, ne? Ist ja auch im Privaten der A, B und C, ne? Das kann man sich sehr, sehr gut merken. Und in der Mitte steht immer das, was derjenige eigentlich verkaufen will. Also sprich Freemium oder ganz wenig, dann eigentlich das, was man will, so mittelpreisig und dann noch ein exorbitant hohes Angebot, wo man sagt, das mache ich nicht, das brauche ich auch nicht. Also entscheide ich mich lieber für das Zweite, weil das ganz Wenige will ich nicht. Das ist die Psychologie dahinter. Das ist ganz häufig so.
Ja, gut zu wissen. Also dass man das vor allen Dingen auch iterativ testet. Ja, also das kann man ja gerade in diesen Markt oder in diesen Research-Phasen und Zeiten gut ausprobieren. Was ist der Kunde überhaupt bereit zu zahlen dafür? Ja?
Richtig. Also, und da musst du erstmal hinkommen. Ne? Mhm. Und das ist ein langer Prozess. Man sagt ja immer ein iterativer Prozess. Ne? Ja. Also mehrere schnellere Schritte, also sprich, ich spreche mit dir, du gibst mir ein Feedback, ich versuche das umzusetzen und dann zeige ich es dir wieder. Und dann gibst du mir wieder Feedback. Weil das ist häufig der Fehler, was Leute machen oder Startups, die überwinden sich erstmal mit Leuten zu sprechen, was ja schon mal cool ist. Dann passiert aber schon der erste Fehler von 5 Leuten, das ja absolut nicht ausreicht, sind 4 Freunde und Verwandte. Ja, du kriegst kein richtig gutes Feedback. Du musst eine große Masse eigentlich erreichen, um irgendwie erstmal eine Tendenz zu bekommen. Ne? Und dann hat man sich einmal überwunden, viele Dinge gemacht oder gesammelt und dann entwickelt man dran drauf los, ohne wieder in Rücksprache zu gehen. Und das ist so der erste Step am Kunden vorbei, wenn man so will. Hm. Und das ist halt die Schwierigkeit, da dran zu bleiben. Ne?
Ja, absolut.
Genau. Und da gibt es halt viele Hilfsmittel für, um das nicht, dass das nicht passiert. Ne?
Ja. Genau. Du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt, also warum scheitern Startups Grund Nummer 1 am Kunden vorbei entwickelt. Kannst du uns mal eine Story geben, sodass ich als Startup-Gründerin, Gründer, die ich jetzt hier zuhöre, einfach mal prüfen kann und sagen, oh krass, ist wie bei mir. Weißt du, um die Gefahr aufzuzeigen. Also was bedeutet es, am Kunden vorbei zu entwickeln? Beziehungsweise dann auch die Lösung, wie macht man es besser?
Genau, also das, was ich da eigentlich gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, ist, bevor normalerweise eine Startup-Idee ergibt sich vielleicht aus einem eigenen Problem oder einer eigenen Herausforderung. Und jetzt muss man ja gucken, haben das andere auch, um dann zu gucken, ja, ich kann dann Leuten was Gutes tun, denen gebe ich einen Mehrwert, die bezahlen dann für mich Geld oder halt für meine Lösung. Ne? Das ist mal vielleicht so dieser ganz einfache Weg. Das muss ich aber erst herausfinden, ob die anderen auch so denken, das gleiche Problem haben oder vielleicht haben die ein bisschen ein anderes Problem, aber dafür mache ich eine Lösung. Und da passiert es dann eben, dass viele erstens nicht über ihre Idee sprechen, weil sie denken, die wird geklaut oder sowas. Aber da kann ich euch beruhigen, mit Sicherheit 1000 andere Leute haben gerade in dem gleichen Moment dieselbe Idee wie ihr. Es kommt nur darauf an, jetzt erstmal PS auf die Straße zu bringen und darüber zu sprechen, sich Feedback zu holen. Weil wenn ihr dann eine Lösung habt, die jemand oder die eine Masse an Leuten überzeugt, dann ist das doch schon mal super, auch wenn es in der Region bleibt beispielsweise. Ne? Aber ihr könnt Einnahmen generieren. Und da ist es halt wichtig, um da überhaupt hinzukommen, zu sprechen. Ne? Redet da mit euren potenziellen Kunden, findet erstmal überhaupt heraus, wer könnte das denn sein. Ne? Kann ich dir gleich auch ein gutes Beispiel nennen von einem. Oder das mache ich gleich, weil dann ist das sehr, sehr greifbar. und zwar, es gibt so das Milkshake-Beispiel. Ein Fastfood-Kettenbesitzer wollte die Verkaufszahlen von Milkshakes erhöhen und hat von sich aus Dinge gemacht, beispielsweise neue Geschmacksrichtungen oder Marketingaktivitäten und. Aber die Verkaufszahlen sind nicht signifikant nach oben gegangen. Was hat er gemacht? Er hat sich einen Tag lang in sein Restaurant gestellt und jeden, der einen Milkshake gekauft hat, hat er einfach abgefangen, hat kurz gefragt, warum hast du dir den Milkshake gekauft? Damit hat er sozusagen will er auf den Grund gehen, was ist denn die Aufgabe, die der Kunde oder die Kundin jetzt eigentlich gerade lösen wollte? Warum haben die das gekauft? Und da hat er ganz unterschiedliche Einblicke bekommen. Zum Beispiel hat er herausgefunden, dass vor allem Berufspendler zu dieser Alternative greifen, weil es ist eine vermeintlich saubere Alternative. Ich habe nur einen Becher und es bröselt nicht so viel, ne, wie bei einem Croissant oder sowas. Ich habe eine Beschäftigung auf der langen Autofahrt. Ich bin bis zum Mittag satt, beispielsweise, ne? Zum Beispiel unter anderem. Und er hatte eigentlich gedacht, meine Zielgruppe sind Familien mit jungen Kindern als die vermeintlich gesündere Alternative. Da ist ja vielleicht ein Stück Obst drin oder sowas, ne? Und allein durch diese einfache Frage, warum hast du das jetzt gekauft, hat er so viel herausgefunden und hat dann Maßnahmen einleiten können, beispielsweise, und das finde ich ziemlich cool, der den Fruchtgehalt in den Milchshakes erhöht und gleichzeitig die Strohhalme kleiner gemacht, dass man länger und stärker dran ziehen muss und länger davon was hat. Er hat frühs, ich glaube, so eine Self-Service-Lane, also man konnte sich dann den Milchshake schnell selber zapfen, damit ich schnell wieder auf die Straße komme. Und er hat die Becher auf die maximale Größe von Cuphaltern in Autos, von Becherhaltern in Autos maximiert, sodass, wenn derjenige das kauft, wirklich das Maximum an Leistung sozusagen bekommt. Und dann sind die Verkaufszahlen durch die Decke gegangen. Allein durch die Frage, warum hast du das jetzt gekauft? Genau. Und da muss man halt hinkommen. Ne? So einfach kann es sein, aber so einfach ist es natürlich nicht immer, sonst würde es ja keiner falsch machen.
Ja,
Ne?
aber perfektes Beispiel dafür, wie du an dem Need entlang entwickelst, ne? Also nicht, was du jetzt irgendwie als Becher schön findest, ja,
Genau.
oder eine Flasche, das ist da keine Geschmacksfrage, sondern es sind die Antworten, die gebraucht werden auf die richtigen Fragen und die muss man halt einfach stellen. Ja, sehr schönes Beispiel.
Ja.
Es hat mich jetzt auch gerade noch mal dahingehend inspiriert, darauf aufmerksam zu machen, dass ein Geschäftsmodell ja nicht zwingend nur ist, schau mal her, das ist der Preis, jetzt hast du gekauft, jetzt bezahlst du monatlich zum Beispiel dein Abo, weil wir es vorhin so hatten, sondern auch zu überlegen, wenn ich schon mal einen Kunden gewonnen habe, wie geht es dann weiter? Also ein Geschäftsmodell ist nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern wie kann ich dann weiter die Skalierung gestalten? Ja, indem ich sage, In-App-Käufe, ja, zusätzliche
Genau.
Services, weil ein gewonnener Kunde ist so viel wert. Man sagt ja ungefähr, du kannst so 20 bis 30% den Umsatz eines Unternehmens anheben, wenn du dir den Schatz deiner Bestandskunden verdeutlichst, klar machst. Mir fehlt das
Genau.
Wort.
Ja, nee, aber genauso ist es. Ne? In
Ja.
meiner Zeit, als ich im Vertrieb geschafft habe und Kaltakquise gemacht habe, war immer das Credo, es ist viel einfacher, einen Kunden zu halten, als neue zu gewinnen. Ne? Und dementsprechend musst du einfach auch mit dem sprechen. Das ist klassisch, ich sag mal, After-Sales-Service, ne? Also Kundenmanagement, zu sagen, geht es dir noch gut damit? Hast du noch Wünsche? Was sind gerade deine neuen Aufgaben vielleicht? Ne? Wieder die Frage, warum nutzt du uns eigentlich? Ne? Für was genau? Und vielleicht ergibt sich dann wieder ein neuer Zweig deines Produktes oder sowas. Ne?
Ja,
Genau.
absolut.
Ja.
Ja, schön.
Hinhören.
Und Perspektivwechsel, genau, hinhören auf jeden Fall. Nicht zuhören, hinhören.
Genau.
Der Perspektivwechsel B2C und B2B, weil das ja auch eine
Ja.
wichtige Entscheidung ist. Ne? Du kannst ja eine App entwickeln und sagen, ich gehe in den B2C-Markt, der jetzt von der Kommunikation, vom Marketing natürlich viel aufwendiger ist, weil die Margen auch kleiner sind. Ja, du kannst nicht so hohe Preise verlangen, als wenn du in den B2B-Markt gehen würdest. Ich habe das zum
Ja.
Beispiel im Bereich der Telemedizin bei einer App, womit du quasi deinen Arzt kontaktieren kannst, ne, und dann deine Beratung bekommst. Die haben dann auch noch darüber nachgedacht und gesagt, in ihrem Pitch Deck, wir bieten auch eine White Label Lösung an. Ja, also du kannst unsere Technologie als
Ja.
Unternehmen, ja, für deine Beratung einsetzen und haben eine zusätzliche Einnahmequelle entwickelt. Ja, also noch ein zusätzliches Geschäftsmodell auf der B2B-Ebene. Ja.
Genau, richtig. Also da muss man da White Label Lösung ganz, ganz cool, ne, dass man dann auch zeigen kann, ich mache für dich eine Lösung, du kannst das dann aber auch selber mit deiner Marke versehen, ne, und dann sieht so aus, als käme es von dir, aber es ist ein super Service, ne. Gang und gäbe auch, aber wie du schon sagst, Unterscheidung B2B, B2C, meines Erachtens jetzt einfach wahrscheinlich auch, weil ich noch nicht so viel mit B2 oder weil ich mehr mit B2B zu tun hatte in der Vergangenheit, ist B2C Privatkunden ist Königsdisziplin, weil das so divers ist von Meinungen, was die auch bekommen, allein von dem Preislevel. Ne? Man muss sich ja selber mal fragen, wenn da steht bei einer App, die kostet 49 Cent, da kaufe ich die nicht, weil die was kostet. Ne? Mhm. Weil normalerweise eine App kostenlos ist. Mhm. Und das ist schon mal so eine Barriere, 50 Cent. Ne? Mhm. Also das ist ja gar nichts. Ja. Ne? Und das könnte schon bei B2C eine Barriere sein, einfach, dass da jemand was nutzt. Bei B2B sind wir in ganz anderen Sphären. Ne? Und da kann man vielleicht, oder so habe ich es immer den Startups gesagt, von der Unterscheidung her, weil häufig fragt man, wie viele Interview muss ich denn führen, ne, um dann irgendwie eine Tendenz zu bekommen. Mhm. Ich habe immer so gesagt, so eine Marke im B2C-Bereich solltest du mindestens dreistellig Leute gefragt haben, also mal mindestens 100 Leute, um überhaupt eine Tendenz zu bekommen, mhm, wie es jetzt weitergehen kann, ne, oder in welche Richtung, welches Feature zum Beispiel, und dann wieder ausprobieren. Das reicht natürlich bei Vibe noch nicht, ne, aber das ist mal so ein Indiz. Und bei B2B habe ich gesagt, mal mit 10 potenziellen Kunden sprechen, da können sich schon eine Tendenz ergeben, ne? Mhm. Und dann aber weiter festigen, mehr Feedback einholen. Aber das sind so mal diese, ja, wie soll ich sagen, die Werte, die ich immer mitgebe. Ja, mit so vielen Leuten solltet ihr mal gesprochen haben oder Unternehmen.
Jetzt gab es wahrscheinlich so ein Aufschrei, so ein What? 100 Leute gefragt?
Woher soll ich die bekommen?
Ja, genau. Ja. Also ich glaube, selbst etablierte Unternehmen haben in der Research-Phase kaum so, aber es ist notwendig, es ist eine so wertvolle Information.
Ne? Du hast ja so haben wir auch angefangen als Startup. Ne? Wir hatten ja auch ein Startup, also hatten wir auch mal ein Startup gehabt. Zielgruppe waren Studierende. Ja, also wir waren auf dem Campus, also raus. Ne? Ja. Und gesagt, hallo, ich habe kurz eine Frage, ich habe da eine Idee, was hältst du davon? Ne? Und ja, so mal salopp gesagt, ne? Ja. Ruckzuck hast du da 100, machst einen Fragebogen noch, hast weitere 100 und so weiter. Ne? Ja. Also das hört sich erstmal sau viel an, das ist natürlich Aufwand, ganz klar, und auch ein bisschen Überwindung, ne? Mhm. Aber es ist kein Hexenwerk.
Ja, ja. Weil es mir gerade einfällt, machen wir jetzt hier einen kurzen Break an dieser Stelle in unserem Talk, der geht allerdings gleich weiter, mit dem Aufruf, dass wir einen WhatsApp-Link in die Shownotes packen, sodass ihr per Voice eure Frage hier reinschicken könnt. Wir würden diese Frage dann als Tonspur einklinken. Also ihr werdet dann zu hören in diesem Podcast und der Nico und ich oder einer von uns beiden wird dann auf diese Frage antworten. Vielleicht können wir mal schauen, weil ich glaube, wir haben das letzte Mal zum Thema Pitch gesprochen, wir haben jetzt zum Thema Geschäftsmodell gesprochen, also das sind eigentlich auch so komplexe Geschichten, wo man ja gerade einen Accelerator braucht, ja, wie Startbahn 27. Deswegen schickt uns gerne eure Fragen und wir beantworten die hier im Podcast live on stage.
Wir freuen uns drauf.
Ja. Zum Thema Geschäftsmodell, lieber Nico, Thema Validierung. Jetzt kann ich mir das natürlich alles schön rechnen, weil ich ja verliebt bin in mein Geschäftsmodell, meine Firma, meine Leute, meine Brand. Was bedeutet es wirklich, ein Geschäftsmodell auf Herz und Nieren zu prüfen oder prüfen zu lassen? Was bedeutet Validierung in dem Fall?
Ist eine gute Frage, ne? Also was das auf Herz und Nieren zu prüfen bedeutet. Für mich Validierung heißt immer, wenn ich mir Überlegungen mache zu meinem Geschäftsmodell, zu meinem Kunden, zu meiner Lösung, dann gibt es ja verschiedene Hilfsmittel, ne, um mal ein paar zu nennen, werdet ihr auch wahrscheinlich kennen, wenn ihr euch damit beschäftigt, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, ne, aber gibt unzählige für Plattformen, ne, und so weiter. Finde ich super, dass es die gibt, weil die in einer übersichtlichen, ja, Form zeigen, euer Geschäftsmodell, wie ihr Wert schaffen könnt und so weiter. Und durch dieses Post-it könnt ihr eure Gedanken da einfach positionieren. Und da ist dann aber das Wichtige, dran zu bleiben und Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist dann auch dieser Step Richtung Validierung. Ihr habt ja erstmal Annahmen wahrscheinlich gemacht und die müssen jetzt eben geprüft werden. Und da müsst ihr Hypothesen daraus entwickeln, Fragestellungen, die ihr dann eben, wenn ihr jetzt jemanden wie ich dann zum Beispiel auf dem Campus dann gesagt habt, lieber Studierender, ne, ich habe da mal 3 Fragen an dich, dauert nicht lang, ne, eine Minute. Das haben wir davor natürlich rausgefunden, was unsere Haupthypothesen sind, die wir jetzt testen möchten, ne, oder belegt haben möchten. Und anhand der Erkenntnisse haben wir dann unsere Modelle optimiert oder aktualisiert und dann ging das so weiter. Bis dann irgendwie nicht mehr so wirklich viel Kontra kam, beziehungsweise die Leute gesagt haben, nee, ich finde alles wunderbar, wo kann ich mich eintragen? Ne? Da haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir schon so weit, wir bieten da jetzt was an und haben das dann einfach getestet. Ne? Was valide aber jetzt genau heißt, ne? Definitionstechnisch, keine Ahnung. Aber für mich ist es so, du musst Hypothesen testen, damit es überhaupt ein valides Geschäftsmodell dann halt wird und du Einnahmen hoffentlich damit generierst.
Ja, und ein tolles Signal, also die Auswertung dieser Validierung des Geschäftsmodells ist natürlich auch ein tolles Signal für die Investoren. Ja? Also wenn ich das nachweisen kann und sagen kann, schau mal her, ich habe mich gekümmert, ich habe das ausprobiert, ich habe das iterativ getestet auch, ja, in einem kleinen überschaubaren Marktsegment oder eine Nische, dann ist das natürlich auch wieder ein wichtiges Indiz dafür. Ja.
Genau, und es hat ja nicht immer was mit Finanzen zu tun, ne? Allein eine Hypothese validieren. Du kannst dann deinem Investor oder demjenigen, dem du es pitchst, sagen, du pass auf, ich habe mit 100 Leuten gesprochen, 80 von denen haben das gesagt, ne? Also gehe ich doch den Weg weiter, ne? Weil der Großteil hat das gesagt. Und dementsprechend habe ich das validiert.
Ja. Ja. Geschäftsmodell heißt ja auch, neben den Einnahmen, ja, also der Kunde ist bereit, einen Preis zu zahlen, auch die Ausgaben im Blick zu halten. Lass uns mal da noch so ein paar Themen finden, die wichtig sind. Wenn wir jetzt ein klassisches physisches Produkt haben, was wir im Digitalen nicht unbedingt haben, aber vielleicht in Form von Software schon, dann gibt es einen Einkaufspreis und einen Verkaufspreis, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Was muss ich beachten, dass ich oder was muss ich beachten bei den Einkaufspreisen? Also was kostet mich die Erstellung, Vermarktung und der Verkauf des Produktes? Gibt es da so ein paar Insights, auf die wir aufmerksam machen können?
Ist gar nicht so mein Bereich mit Hardware, weil ich damit noch nicht viel zu tun hatte mit wirklichen Einkaufspreisen letzten Endes. Ne? Das Wichtige aber an sich einfach in Sachen Kostenkontrolle oder Kalkulation ist es eben, eine zu machen. Weil wisst es nicht glauben, wie viele einfach das nicht tun. Ne? Weil irgendwann kommen eben diese Fragen und da gibt es auch natürlich verschiedenste Vorlagen von Liquiditätsrechnung, Rentabilität, Kostenkalkulation, ne? Um da einfach mal alles reinzuhauen, von Gehalt, was man damit einbeziehen muss, eine Miete, ne? Irgendwie auch eine Serverkosten, die man vielleicht gar nicht mehr im Kopf hat, weil es nur so ein Mini-Punkt ist, aber es läppert sich. Ne? Und das einfach alles zu beachten und in seine Kalkulation mit reinzubringen, um dann für sein Produkt auch einen adäquaten Preis zu machen. Natürlich ist da noch eine Marge drauf, ne? Oder halt, ne? Dein Gewinn. Und das muss man halt alles einkalkulieren. Und Thema Pricing ist auch eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine Wissenschaft für sich, ne? Aber häufig fängt man auch an und orientiert sich da erstmal an den Wettbewerb, ne? Wie bietet der was an? Welche Leistung macht denn der mit drin? Wie kann denn das überhaupt machen? Und so nähert man sich dem an und positioniert sich dagegen. Aber auch, ja, du merkst, ne, das ist so verstrickt, weil das kommt auch darauf an, wie willst du dich überhaupt positionieren? Sagst du, ich bin High-End-Produzierer, ne? Ich mache nur High-End-Produkte und dann bin ich halt hochpreisig. Ne? Wenn du das rechtfertigen kannst, völlig okay. Ne? Aber da ist pauschal gar keine Lösung zu nennen, aber es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ganz klar. Ja.
Selbst bei einem Softwareprodukt ist es ja entscheidend, habe ich zum Beispiel ein deutsches Entwicklerteam, ja, oder ein rumänisches, vietnamesisches.
Sag ich mal, doppelt so teuer, ne?
Also, so, genau, ja. Und wo liegt auch da die Skalierung, ja? Sage ich, ich bin erstmal in der ersten Zeit in Deutschland unterwegs, um einfach auch so die Ingenieurleistung zu holen und skaliere dann, weil ich dann einfach mehr Leute brauche, vielleicht im Ausland oder so. Also für mich geben diese Zahlen dann auch immer in dem Geschäftsmodell so interessante Fragestellungen auf die Entwicklung des Unternehmens. Also hat man sich darüber Gedanken gemacht, ja, wenn man das Geschäftsmodell richtig bespricht.
Eben genau. Teilweise ist einfach auch ein bisschen Alternativlosigkeit. Ne? Ich habe jetzt noch natürlich mit Startups engeren Kontakt, die ich betreut hatte. Die haben ihr Team zum Beispiel, eins davon ist meist mit Indern besetzt, das andere mit Georgiern, ne? Die einfach nicht so viel kosten wie ein deutscher Entwickler, aber genauso geile Leistungen machen. Ne? Und das ist echt, echt top, ne? Aber da hörst du häufig von Startups, ich kann mir die deutschen Entwickler einfach nicht leisten. Ne? Das würde alles sprengen, das geht nicht. Ne? Und genau, da muss man auf Preis-Leistung achten, klar.
Auch da nochmal der Hinweis, wir hatten es, glaube ich, beim Pitch-Deck, wenn ich externe Teams habe, also das Know-how nicht in der Firma habe, ja, da muss ich natürlich mich absichern und der Investor wird sich in jedem Fall absichern. Ja? Also der wird dann überlegen, okay, wie kann man dafür sorgen, dass man eben nicht in dieser Abhängigkeit ist zu externen Teams, sondern wie kann man das Asset wirklich in der Firma halten und bewahren. Ja.
Genau.
Sehr gut. Was fällt uns noch ein, Nico? Haben wir noch was auf unserem Zettel?
Soweit alles. Nee, eigentlich haben wir über alles gesprochen, glaube ich. Also Thema Geschäftsmodellentwicklung ist ja vom Wort her einfacher als gedacht, ne? Aber es ist halt saumäßig, ein saumäßiger Prozess, ne, wenn man so will. Es gibt aber verschiedenste Hilfsmittel, um diesen Einstieg und auch dieses stetige Dabeisein zu vereinfachen, ne? Und auch unterschiedliche Inspirationsquellen. Guckt euch da einfach mal an. Also ich nenne mal zwei, könnt ihr mal in Google eingeben, da habt ihr es mal gehört. Das sind zum Beispiel der Business Model Inspirator oder die 55 Business Model Patterns, also so Muster, ne, von St. Gallen sind die, glaube ich. Das sind einfach ein Geschäftsmodell und welches Unternehmen es wie umsetzt. Und dann könnt ihr euch ja mal Inspiration holen und vielleicht ist ja was dabei, wie die Razorblade, das Geschäftsmodell, ne, das euch taugt und genau für euch, für eure Zielgruppe passt.
Das ist doch sehr cool. Super Tipp. Packen wir mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und das ist ja das Tolle, dass es jetzt dich, Nico, dein Team und die Startbahn 27 gibt mit all unseren Initiatoren und Mitwirkenden, dass es da auch entsprechend Support gibt für die
Gründerinnen. Genau. Jetzt, wo du sagst, das Wichtige fehlt ja noch, ne? Also die Themen, ne? Ganz klar, ganz wichtig, werden im Accelerator besprochen, auch darüber hinaus, ne? Also für diejenigen, für die das interessant ist, ihr könnt euch ja sehr, sehr gerne bewerben für den 27 Technologie Accelerator. Da werden die Themen auf jeden Fall besprochen und dann kriegt ihr da auch Insights.
Sehr cool. On point, würde ich sagen. In diesem Sinne, wunderbar. Danke Nico für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder und an euch nochmal der Aufruf, bitte schickt uns eure Fragen, wenn ihr welche habt. Link dazu, alles in den Shownotes. Bis zum nächsten
Mal. Wir freuen uns drauf. Bis dann.